ARD.
SWR Kultur. Forum. Natur, Freiheit, Abenteuer. Was reizt uns am Camping? Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Marion Theiss. Raus aus dem getakteten Alltag, vor die Tür, an die frische Luft, in die Natur mit kleinem Gepäck. Für viele Menschen ist Campen das Größte. Sie lieben es, Urlaub im Zelt oder im Wohnmobil zu verbringen. Campen liegt im Trend. Letztes Jahr zählten allein die deutschen Campingplätze 42,3 Millionen Besucher. Das ist ein neuer Rekord. Was steckt hinter dem Boom der Begeisterung? Was haben Isomatten, Insekten und Gemeinschaftsduschen mit Erholung zu tun? Und was ist beim Campen wichtiger, Luxus oder Leichtigkeit? Diese Fragen bespreche ich heute mit meinen Gästen. Die da sind Heiko Bergerhoff vom Deutschen Campingclub Landesverband Württemberg. Er ist Vorstand eines Campingplatzes in Rottenburg am Neckar und 7.000 bis 8.000 Kilometer pro Jahr im Wohnwagen unterwegs mit Familie und 4 Kindern. Johanna Geils, Freizeitwissenschaftlerin, Erlebnispädagogin und Abenteurerin. Vor 2 Jahren ist sie 2.000 Kilometer durch 11 europäische Länder gewandert mit Hängematte und Zelt. Und Christina Sommer, Professorin für Event- und Tourismusmanagement bei der IU Internationale Hochschule in Hamburg. Sie hat das Fachbuch Grundwissen Campingtourismus geschrieben und ist seit der Kindheit aktive Camperin, inzwischen mit dem eigenen Wohnmobil. Frau Sommer, können Sie sich noch an Ihr allererstes Mal auf dem Campingplatz erinnern?
Interessanterweise sind wir am Anfang gar nicht so auf Campingplätze gefahren, sondern hauptsächlich auf den Parkplatz eines Angelvereins, wo Campen tatsächlich auch erlaubt war damals. Ja, ich erinnere mich daran, wie wir dann dort immer gecampt haben. Und für mich war das als Kind einfach toll, in der Natur zu sein, mit meinen Freunden da zu spielen. Und ich als Stadtkind fand das noch besonders schön, am Wochenende so ein bisschen Freiheit zu haben. Das sind so meine ersten Erinnerungen an das Campen.
Also Angelverein heißt am Teich, am Wasser?
Ja, genau, an einem See in Schleswig-Holstein. Da war tatsächlich das Campen erlaubt. Das ist ja immer sonst so eine Sache. Und das hat mein Vater auch inspiriert, überhaupt ins Campen einzusteigen, weil er dort Wohnmobile gesehen hat. Also er ist passionierter Angler, ja, hat diese Wohnmobile gesehen, hat gedacht, oh, das ist toll. Das wollen wir auch.
Campen im Wohnmobil oder im Zelt, aber es geht doch eigentlich auch ohne, oder, Frau Geils?
Es geht auch ohne Zelt. Das habe ich tatsächlich für mich entdeckt. Mittlerweile schlafe ich tatsächlich viel, viel lieber unter wirklich freiem Himmel in der Hängematte oder einfach so auf der Isomatte mit Schlafsack.
Über mir der Sternenhimmel sozusagen, ne? Das Draußensein, den Wind
genau,
riechen.
Genau, über mir der Sternenhimmel.
Macht das den Reiz des Campens aus?
Also für mich schon. Meine Hauptmotivation beim Campen ist wirklich, draußen in der Natur zu sein und eben wirklich alles um mich herum mitzubekommen. Weil selbst wenn halt nur so eine hauchdünne Zeltwand um einen herum ist, man hat dann eben trotzdem so eine kleine, ja, Sicherheitsbubble um sich herum, die schon ganz viel Geräusche abschirmt. Und wenn man eben wirklich auch mal unter freiem Himmel schläft, merkt man eigentlich, wie hell die Nacht ist. Ja, man sieht die Sterne über sich funkeln und hört auch jedes kleinste Rascheln.
Eine Isomatte, sagen Sie, oder Hängematte? Was tut einem nach einer Nacht in der Hängematte alles weh?
Na, Isomatte ist schlimmer. Also ja. Ich habe auf meiner Reise, ich war ja fast ein halbes Jahr unterwegs, da habe ich zum Schluss tatsächlich fast nur noch in der Hängematte geschlafen, weil bei der Isomatte dann nach ein paar Nächten irgendwann tun die Hüftknochen dann doch ein bisschen weh, besonders wenn man Seitenschläfer ist, so wie ich.
Mhm. Da ist nur die gute alte Luftmatratze mit ihren Wölbungen und Ritzen schlimmer, oder, Herr Bergerhoff?
Ja, ich habe ein ganz anderes Erlebnis. Ich bin mit dem Wohnwagen unterwegs und bei uns steht in der Familie eher das Thema Gemeinschaft im Fokus, mit Freunden unterwegs zu sein, zusammen den Urlaub zu verbringen, aber auch teilweise unter freiem Himmel, wenn es zu warm ist im Wohnwagen, 3 Wochen auf dem Feldbett zu schlafen und das gehört dann nur mir und die Familie verbringt die Zeit dann in der Nacht im Wohnwagen.
Aha, das gehört dann nur Ihnen und den Mücken.
So ist es. Man härtet sich mit der Zeit ab.
Also trotz mancher Plagen, harte Isomatte und Mücken und Sie sagen, man härtet sich ab, trotzdem sind Sie Camper geblieben?
Ja, ich habe vorher überlegt, kann ich mich entsinnen, wo das bei uns begonnen hat? Das kann ich gar nicht so sagen, weil ich war 14 Tage nach meiner Geburt das erste Mal schon im Wohnwagen unterwegs und so war es auch bei unseren Kindern. Die Hebamme damals bei unseren Kindern hat gesagt, das könnt ihr doch nicht machen, da ist es kalt im Winter, aber wir haben Heizung, alles ist dabei und da können wir auch 365 Tage Camping machen.
Okay, das machen Sie aber nicht.
Sagen wir mal, wir kommen im Jahr auf circa 100, 150 Tage sind wir unterwegs oder schlafen im Wohnwagen.
Wow. Nicht jeder liebt Camping so wie Sie, Herr Bergerhoff. Der Comedian Tommy Krappweis, der hat ein Buch über seine verhassten Campingurlaube als Kind in den 70ern geschrieben. Das heißt, das Vorzelt zur Hölle. Was nervt beim Campen?
Ich muss gestehen, ich kann es sogar ein bisschen nachvollziehen. Ich bin auch wirklich kein Fan von Campingplätzen. Also ich finde, am schlimmsten ist einfach immer dieser lange Weg zum Klo. Das geht mir nach ein paar Tagen immer am meisten auf den Senkel. Und dass man eben wirklich auch, was einerseits das Schönste ist, dass man eben immer draußen ist, ist manchmal, finde ich, auch einfach das Schlimmste, weil man eben immer draußen ist und auch dem Wetter so ausgeliefert. Also wenn es halt dann wirklich mal mehrere Tage regnet, stürmt, irgendwann ist alles nass und kalt. Also es kann auch wirklich strapaziös und nervig sein.
Herr Bergerhoff nickt schon.
Ja, so unterschiedlich kann Camping sein. Wir fühlen uns im Regen, wenn es aufs Dach vom Wohnwagen prasselt, dann sagen immer wieder die Kinder, ist das jetzt nicht schön, wir sind im Trocknen. Obwohl auch unsere Kinder mit dem Zelt unterwegs sind, also wenn wir im Urlaub sind, in den südlichen Gefilden unterwegs sind, bauen die ihr Zelt auf. Aber sie kommen doch gern, wenn es gerade ein, zwei Tage regnet, kommen sie gern wieder in die Heimat, in den Wohnwagen rein. Und das ist die schönste Zeit, wenn wir alle auf wenige Quadratmeter zusammen verbringen. Das genießen die Kinder extrem. Das ist dann wieder die Gemeinschaft.
Auch noch, wenn es 2 Wochen werden?
Das Ergebnis war im letzten Winterurlaub, wo es die Situation so war, das Ergebnis war nach 2 Wochen, es musste ein größerer Wohnwagen angeschafft werden und der steht jetzt auch auf dem Campingplatz.
Okay, mit Spielzimmer.
So ungefähr, ja, mit 6 festen Betten.
Wir haben Rekordbesucherzahlen auf Campingplätzen und in den ersten Monaten des laufenden Jahres gingen die Übernachtungszahlen weiter nach oben. Dabei fängt die Haupturlaubszeit ja erst an. Interessant in der Statistik auch, 37% der 30- bis 39-Jährigen gehen gern campen, obwohl sich viele von ihnen Urlaub in einem schönen Hotel leisten könnten. Wie erklären Sie sich das? Frau Sommer vielleicht?
Ja, also Camping ist lange Jahre immer so bekannt gewesen als günstige Reiseform, ja, das ist heute nicht mehr so. Also Campen ist nicht so günstig, da kommen das Equipment kommt dazu, dann die Miete für ein Campingfahrzeug oder die Anschaffungskosten für ein Campingfahrzeug, ja. Also auch wenn man jetzt sagt, die Nutzer könnten sich auch was anderes leisten, ja, aber auch Camping selber ist keine so günstige Variante mehr, es sei denn, man zieht los wie Frau Geils mit Rucksack und Hängematte, das ist dann die günstige Variante, aber es ist natürlich auch eine attraktive Form der Reise für Familien. Herr Bergerhoff sagte es schon, so die Gemeinschaft, ja, dass man den Urlaub zusammen verbringt. Ich denke, das macht es für viele Familien auch nochmal attraktiv.
Aber gerade die Jungen, die vielleicht noch gar nicht unbedingt Familien haben, die gerne campen gehen, trotz der hohen Preise?
Ja, das ist auch so ein bisschen dieses Vanlife, was sich gerade bei der jüngeren Generation auch durchsetzt, was auch sehr stark über die sozialen Medien verbreitet wird. Also Influencer, die das Vanlife zelebrieren und auch darüber posten und zeigen, dass man autark unterwegs sein kann, dass man flexibel sein kann. Und das ist dann das, was auch besonders jüngere Zielgruppen anspricht.
Also Vanlife heißt, man hat sein Haus auf 4 Rädern und man fährt einfach hierhin und dorthin, wo man denkt, dass es schön ist, weil man ein schönes Foto im Internet gesehen hat.
Das ist schon ein bisschen tatsächlich so ein Lifestyle, ne? Also viele, die Vanlife zelebrieren, die haben auch den Van, also meistens ist es dann ein Bulli oder ein Kastenwagen selbst ausgebaut und zeigen auch, was für Ideen sie da eingebracht haben. Und sie zeigen die Freiheit des Reisens. Häufig wird auch Wildcampen gezeigt, was in Deutschland nicht immer möglich ist, aber zum Beispiel in Skandinavien gar kein Problem ist. Und wird gesagt, so, ich kann mich aufhalten, wo ich will und ich bin frei und ich kann auch unterwegs arbeiten. Manchmal wird das mit Workation so, das ist ja auch so ein neumodisches Wort im Tourismus, mit Workation verbunden. Und da wird wirklich im Van gelebt.
Also überall zu Hause sein können, dort, wo es am schönsten ist.
Genau.
Camping begann ja Ende des 19. Jahrhunderts mit Pferdewagen, Reisen, vor allem aber mit der Wandervogelbewegung. Junge Leute sind in Gruppen ins Grüne gezogen und haben draußen übernachtet, mit oder ohne Zelt. Von Zelten haben wir es gar nicht mehr so viel. Sie sind eher mit 4 Rädern unterwegs, ne? Also Frau Geils noch mal ganz anders, ganz ohne Zelt. Aber heute ist es ja so, dass Camper oft in Mobile-Home-Siedlungen untergebracht sind. Und viele reisen, wie gesagt, mit modern ausgestatteten Wohnmobilen oder Wohnwagen oder übernachten sogar in Glamping-Zelten. Das gibt's auch mit richtigen Möbeln und Betten. Wenn wir mal versuchen, das zu definieren, was ist denn davon noch Camping und was nicht mehr?
Vielleicht möchte ich da kurz was sagen. Von der Seite ist immer eine Weiterentwicklung. Früher hat die einzelne Toilette gereicht, sage ich, im Hotel, auf einer Etage eine Dusche. Mittlerweile geht die Entwicklung schon dorthin, dass es Einzelwaschkabinen oder Duschräume gibt für die Camper. Die können das auch buchen. Und die Zahlen bestätigen das teilweise oder die Campingplätze, dass es immer mehr angenommen wird. Also ich habe mein eigenes Privatbad auch auf dem Campingplatz. Also der Trend ist eindeutig in diese Richtung. Es gibt gerade im Augenblick immer mehr Anbieter und da rede ich gerade aus der Sicht von einem Campingplatzbetreiber, wo wir ja ehrenamtlich betreiben in Rottenburg am Neckar. Und da kann man schon beobachten, wie die Entwicklung ist. Also es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass Sauberkeit, Orden, also hier in Deutschland, dass alles ordentlich ist, dass kein Müll rumliegt. Und nur wenn man das alles gewährleisten kann, kann man auf Dauer auch Erfolg haben mit einem Campingplatz.
Also kein Glibber mehr in der Dusche?
Die Zeiten sind weitgehend drum. Es gibt noch Campingplätze, aber da sieht man auch, dass eine negative Entwicklung in den Übernachtungszahlen.
Ja, definitiv. Also ja, Sauberkeit steht ganz weit oben auch, wenn man Befragungen anschaut von Campern. Also Sauberkeit ist wichtig, aber auch die Nähe zur Natur. Allerdings wandelt sich das so ein bisschen. Die einen leben noch tatsächlich so Camping mit der Natur und andere, die sind so ein bisschen mehr so die Beobachter der Natur. Sie wollen um sich herum doch das Ganze bequemer haben, aber dann auch wieder die Möglichkeit haben, in die Natur zu gehen, wenn sie es wollen. Dann auch die anderen Extreme, wo Campingplätze schon mehr Freizeitparks sind. Das ist in Deutschland noch nicht so häufig der Fall. In Südeuropa häufig, dass an Campingplätzen schon beinahe Vergnügungsparks angedockt sind mit Abenteuerrutschen, Wasserparks. Also da gibt es für jeden etwas.
Ich wollte auch sagen, also dass meine Beobachtung ist, dass es eigentlich in beide Richtungen wieder geht. Also einerseits ja, dieses mit Gemeinschaftsduschen und glibberige Fußböden. Ich glaube, das ist tatsächlich vorbei. Aber das ist eben auch wieder in diese andere Richtung. Also Stichwort Eco-Camping oder ja, eben Vanlife. Da vermeidet man ja auch hauptsächlich Campingplätze, sondern stellt sich auf Stellplätzen in der Natur oder eben auch wirklich einfach wild dann irgendwo hin. Also es geht eben auch genau in diese andere Richtung, dass man wieder wirklich zurück zur Natur und ganz, ganz einfach puristisch wieder unterwegs ist.
Das zeigen auch so die Campingunterkünfte, die jetzt immer mehr gefragt sind. Zum Beispiel das Dachzelt, das ist ja eigentlich gar nicht so luxuriös. Das ist in den letzten Jahren wieder moderner geworden. Das war lange Zeit vergessen, das Dachzelt. Im Moment sieht man es immer häufiger, auch auf den Fachmessen. Und auch der Zeltanhänger, also die etwas eigentlich nicht so luxuriösen Unterkünfte, obwohl sie auch besser geworden sind auf jeden Fall als früher. Aber diese Unterkünfte gewinnen wieder an Zuspruch und das zeigt auch wieder diesen Gegenpol zum Glamping.
Also spielt da auch eine Rolle, dass die Campingplätze, die ja Wirtschaftsunternehmen auch sind und Wirtschaftsfaktoren, dass solche durchstrukturierten Plastik- und Feriensiedlungen ja auch immer weniger Fläche haben für einfache Zelte und Individualcamper und dass man überhaupt irgendwo anders hinfahren muss, um sein kleines Zelt aufzustellen?
Wir sind ja ein Campingplatz mit rund 30 Plätze für Gäste und 50 Plätze für Clubmitglieder, Dauercamper und haben ungefähr 10 Plätze für Zelte, also eine Fläche. Und es ist schon zu beobachten und es ist auch da drin, dass viele Fahrradfahrer, wo früher mit dem Zelt gekommen sind, halten schon Ausschau, gibt es ein Schlaffass, gibt es ein Dachzelt. Also der neueste Trend sind die Dachzelthotels. Also es gibt Anbieter, wo mehrere Dachzelte auf dem Campingplatz aufgebaut haben, auf Holz Stützen. Und dann können dann die Fahrradfahrer kommen, brauchen ihr Zelt gar nicht mehr aufbauen, werden dann oftmals von der Frau überzeugt, Mensch, lass doch das Zelt eingepackt, wir müssen es dann schon nicht mehr nass einpacken. Und dann wird das Dachzelt aufgebaut vom Campingplatz oder aufgeklappt. Da sind wir selber auch gerade in Gedanken schon dran.
Und was ist das Tolle daran?
Das ist die Nähe zur Natur. Also wir sind jetzt bei uns auf dem Campingplatz, wir haben ca. 120 Apfelbäume, keine Straße in der Nähe, nur die Zufahrtsstraße auf diesem Campingplatz, also keine Bundesstraße in Hörweite. Und das berichten immer die Gäste, wenn so morgen die Morgendämmerung anfängt und die Vögel fangen an zu pfeifen und die Geräusche von der Natur. Und wenn man weiß, dass da in der Nähe Wildschweingehege ist und man hört da teilweise auch diese Wildtiere, dann ist das schon, wo viele Menschen auch berührt werden und sagen, das war jetzt für uns ein einmaliges Erlebnis, weil wir aus der Stadt kommen und kennen das gar nicht mehr, dieses Geräusch. Also es wird auch verlernt, dieses Geräusch.
Nur, wo ist der Unterschied, ob man auf einem Dach zeltet oder auf dem Boden? Das ist doch der gleiche Effekt, oder ist der anders?
Ist vielleicht die Sicherheit, da ist schon eine Matratze drin. Ich habe Abstand vom Boden.
Vom Wildschwein?
Ja, vom Wildschwein. Das haben wir alle schon auf dem Campingplatz gehabt. Darum wird er immer abends geschlossen, weil die Gefahr immer besteht. Aber natürlich, ich bin vom Boden weg. Ich habe eine feste Matratze. Ich muss nicht Angst haben, dass nachts die Luft rausgeht aus der Luftmatratze, sondern ich habe eine feste Matratze in diesen Dachzelten. Und das beobachten wir selber auch auf dem Campingplatz. Wie immer in der Hauptsaison viele mit dem Dachzelt kommen, für ein, zwei Nächte bleiben und dann wieder auf Reisen gehen.
Wir haben schon ein bisschen angefangen zu sagen, es gibt verschiedene gegenläufige Trends beim Camping. Kann man denn sagen, gibt es einen bestimmten Typ von Mensch, der lieber campen geht statt ins Hotel?
Ich glaube, dadurch, dass wir eben schon gesagt haben, dass mittlerweile es wirklich für jeden was dabei ist, kann man, glaube ich, das gar nicht mehr so verallgemeinern, dass es jetzt der typische Camper. Ich glaube eben, es gibt ganz viele verschiedene Campingtypen. Und dadurch, durch die Corona-Pandemie, da war ja eigentlich fast für ein Jahr gar keine andere Urlaubsform mehr möglich, haben eben auch, glaube ich, ganz viele das Camp für sich entdeckt. Und dadurch kommt ja jetzt auch der Boom. Und ich glaube, jeder sucht sich da jetzt so seine Nische und hat vielleicht auch entdeckt, Mensch, das ist ja eben gar nicht so schlimm, so dreckig oder gar kein Vorzelt zur Hölle, wie man das immer so als Klischee im Kopf hat.
Es gibt sogar Senioren, ne? Die inzwischen verstärkt campen. Eigene Plätze dafür, habe ich gehört.
Ja, gibt es 50 plus, ja.
Genau. Das ist natürlich auch eine Entwicklung. Auch diese Campingplätze haben ihre Gäste oder ihre Kunden, wie man so sagen möchte. Und die Akzeptanz bei den Gästen ist da auch hoch, weil die eine ganz spezielle Zielgruppe ansprechen.
Es ist wahrscheinlich trotzdem so, dass Sie auf Ihrem Campingplatz, Herr Bergerhoff, verschiedene Sorten von Menschen auch treffen. Camping hat ja einerseits so einen Abenteuercharakter, andererseits sowas von Spießigkeit, ne? Gibt's denn beides? Oder kann man das eine vom anderen gar nicht trennen?
Wenn man das bei uns auf dem Campingplatz beobachtet, wie viele Wochenendgäste kommen, also weil sie aus dem Ballungsbereich kommen, Stuttgarter Raum und so weiter, und ein Wochenende verbringen wollen. Viele Selbstständige, wo wir da haben, wo im Sommer dann in tolle Länder fliegen und 3 Wochen dort oder 2 Wochen verbringen. Und das sind aber viele, wo bei uns am Wochenende aufschlagen, sage ich jetzt mal, wo am Samstag ihr Geschäft schließen, weil sie selbstständig sind und dann noch zu uns für 1-2 Nächte bei uns verbringen. Also die Zeiten haben sich da auch verändert, dass es Langzeiturlauber sind. Also das können wir auch beobachten. Die Aufenthaltsdauern sind bedeutend kürzer geworden. Also früher hat man 3 Wochen gebucht, dann ging das auf 2 Wochen rum. Und heute ist es so, dass wir im Durchschnitt 1 Woche bleibt der Gast bei uns maximal. Und dann gehen die wieder weiter und wollen ein neues Erlebnis, vielleicht eine andere Form wieder von Campingplatz oder was ganz anderes erleben.
Vielleicht wollen die woanders hin, wo auch Gartenzwerge erlaubt sind. Das ist bei Ihnen nämlich nicht der Fall, ne, Herr Berger? Nein. Wieso?
Ja, das ist eine ganz strenge Regel bei uns. Das ist in der Platzordnung auch so drin. Es gibt keine Blechhütten, es gibt keine Zäune. Wir sind nicht im klassischen Sinn aufgeteilt, wie klassische Campingplätze in Reihe und Glied stehen bei uns die Wohnwegen nicht, sondern sind an die Natur angepasst. So wie die Apfelbäume auch stehen, so passen wir die Stellplätze auch an. Also die Stellplätze haben in der Regel 150, 200 Quadratmeter. Das ist schon ungewöhnlich groß für so einen Stellplatz. Wir wollen immer diesen Campingcharakter im Vordergrund stehen. Also es sollte auch jedes Clubmitglied oder jeder Stellplatzinhaber die Möglichkeit haben, sofort den Platz auch zu verlassen mit seinem Wohnwagen. Und ich mache da immer Werbung und ich sage, der Wohnwagen hat dafür Räder, um unterwegs zu sein. Hat nicht die Aufgabe, immer auf einem Platz zu stehen, sondern Camping bedeutet für mich und für unseren Campingclub, dass wir nach draußen fahren, andere Campingplätze auch sehen, andere Erlebnisse haben, andere Menschen treffen und nicht nur immer am eigenen Platz zu sein.
Das ist auch das, was die Menschen mögen heutzutage. Sie wollen Erlebnisse, sie wollen individuelle Erlebnisse und darauf stellen sich die Campingplätze heutzutage auch ein. Und deshalb auch diese kürzeren Zeiten, ne? Dass man eben sagt, okay, jetzt habe ich das hier kennengelernt, jetzt möchte ich was Neues erleben. Also dieses Erlebnis ist ganz wichtig, nicht nur im Campingtourismus, im Tourismus allgemein und eben auch das individuelle Erlebnis. Und das ermöglicht eben auch Camping. Und Herr Bergerhoff, Sie sprachen eben die großen Stellplätze an. Da muss ich so daran denken, dass mir eine Campingplatzbetreiberin mal sagte, sie müssen jetzt alle ihre Stellplätze vergrößern, weil die Fahrzeuge immer größer werden. Es kommen ja teilweise schon reisebusartige Wohnmobile an und die muss man irgendwo stellen.
Und das soll kein Platz mehr sein für ein Gartenzwerg, vielleicht einen mobilen?
Wer weiß, vielleicht bringen die einen mit den großen Linern, wie sie ja heißen.
Ja, da frage ich mich tatsächlich auch immer. Ich war auch mal in Bremen auf einer Wohnmobilmesse, wo man dann wirklich auch mal überall reingucken konnte. Und also ich wäre ja fast vom Glauben abgefallen, was also das luxuriöser und größer als meine Wohnung, wo teilweise Whirlpools in den Wohnmobilen drinne waren. Und da frage ich mich dann wirklich immer, also was hat das noch mit Abenteuer zu tun? Weil für mich steht eben Camping oder so wie ich eben mit der Hängematte unterwegs zu sein, ist wirklich, dass man seine Komfortzone verlässt, sich wirklich ein bisschen auf Risiko, auf das Unbekannte, auf das Fremde einlässt. Und da muss ich sagen, wenn ich dann so Luxuswohnmobile, die dann irgendwie 2-3 Wochen jedes Jahr am besten noch auf denselben Campingplatz fahren, also wo ist da dann noch das Abenteuer? Man bringt ja seine ganze Komfortzone, bringt man ja dann immer mit und hat sie immer dabei.
Aber das ist ja auch das Spannende des Campings, weil man hat da wirklich von bis alle möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen dabei. Also wirklich von dem wohlsituierten Ehepaar im Liner bis hin zu jemandem, der eher so das Bivakieren bevorzugt. Also wir haben ja wirklich alles und das macht das Thema Camping auch so spannend, die Vielfältigkeit.
Auf jeden Fall. Ich sage nun, wenn wir eben auf unser Thema gucken mit Natur, Freiheit, Abenteuer, ich sage gewisse Formen des Campings, da finde ich die eben dann nicht immer wieder.
Mhm. Natur, Freiheit, Abenteuer. Was reizt uns am Camping? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit Heike Bergerhoff vom Deutschen Campingclub, der Abenteurerin Johanna Geils und der Touristikwissenschaftlerin Christina Sommer. Sie haben gerade angesprochen, die Menschen, die man trifft, viele verschiedene Menschen, mit denen man sonst vielleicht nicht zusammenkommt. Ist das vielleicht auch ein Aspekt, der den Reiz des Campens ausmacht, dieses Gemeinschaftsgefühl?
Meine Frau sucht mich morgens in der Regel so nach 2 Stunden auf dem Campingplatz. Wo findet sie mich? Sie findet mich im Spülraum. Weil da sind die meisten Männer anzutreffen in der Regel und dann unterhält man sich, man kriegt Tipps. Also ich brauche nicht das schwarze Brett vom Campingplatz, sondern das schwarze Brett befindet sich meistens in Personen im Spülraum. Und wenn man dann eine gewisse Kommunikationsfähigkeit hat, hat man schnell ein Gespräch und man kriegt gute Tipps, wo gibt es ein gutes Lokal, welcher Campingplatz ist gut, da müsst ihr mal hin und so weiter. Also man ist auf Augenhöhe und das ist unabhängig, ob es ein Arzt ist mit dem Liner, ein Facharbeiter oder jemand aus dem Büro, das spielt gar keine Rolle. Das ist das Schöne. Man geht in die gleichen Duschräume, unabhängig vom Status. Und das ist das schöne Erlebnis, das immer wieder zu haben, dann zu sehen, wenn der aus dem Spülraum geht, oh, da geht jetzt zu einem Wohnmobil für 1 Million Euro. Aber der hat trotzdem mit mir zusammen gespült. Wir haben die gleichen Themen gehabt. Und so erleben meine Kinder das schon von Anfang an, so diese Gemeinschaft, diese soziale Kompetenz, sage ich jetzt immer wieder, auch auf dem Campingplatz zu erleben. Wie gehen die Menschen miteinander um? Weil man ja immer auch beobachtet, wenn neue Camper kommen und das Zelt aufbauen und man sieht, das sind neue Camper, die haben das erste Mal, bauen die ein Zelt auf. Und dann kann man zuschauen und vielleicht darüber lachen oder man geht hin und hilft ihnen, dass es nicht zur Ehekrise gibt beim ersten Campingausflug. Und das ist so unsere Aufgabe, wenn wir unterwegs sind, dass wir diesen Familien auch gerne helfen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Hilfsbereitschaft auf dem Campingplatz ist sehr groß. Also wenn man irgendwas vergessen hat oder man kommt mit irgendwas nicht klar, man kriegt immer Hilfe. Häufig auch, man braucht gar nichts sagen, weil alle zugucken und merken, was fehlt und dann schon mit dem richtigen Equipment ankommen. Also das gibt es durchaus. Also da habe ich auch sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Und ja, tatsächlich beim Spülen in der Küche trifft man Menschen, unterhält sich und geht dann auch wieder auseinander und trifft sich vielleicht 2 Tage wieder beim Spülen. Ich finde auch gerade, wenn man international unterwegs ist, wenn man jetzt nicht nur in Deutschland unterwegs ist beim Campen, ist das auch ganz spannend, auf einem Campingplatz unterschiedlichste Menschen zu treffen aus ganz Europa. Das ist auch spannend.
Mit der Privatsphäre ist dann allerdings unter Umständen nicht mehr viel, ne? Wenn man so Zeltwand an Zeltwand urlaubt und hört, wie der Nachbar sich an der Nase kratzt oder wie Kinder morgens um 7 Uhr schon hellwach sind, das ist dann nicht unbedingt ein Erholungsfaktor, oder?
Ich glaube, das kann wirklich Fluch und Segen wieder zugleich sein, so wie mit dem Wetter, mit in der Natur. Ich hatte tatsächlich auch letzten Sommer ein Erlebnis auf einem Campingplatz an der Ostsee. Da hatten wir auch schön unser Zelt aufgebaut gehabt, auf einer großen Wiese, die auch noch wirklich viel freie Fläche hat. Und dann kamen die nächsten Camper und haben wirklich 1 Meter neben unserem Zelt dann ihren großen Palast da aufgebaut, hatten auch 2 kleine Kinder dabei und da sind wir dann auch aber einfach hingegangen und haben ganz nett gefragt, Mensch, hier ist ja noch so viel Platz, könnte man ja auch einfach nur der Privatsphäre wegen einfach ein paar mehr Meter Platz lassen. Und die haben dann auch sofort, sind ein bisschen rübergerutscht. Aber ja, da muss man eben auch ein bisschen Glück dann mit den Nachbarn haben. Und da bin ich eben immer lieber alleine unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da tatsächlich schon, also gerade nachts, ich höre tatsächlich da lieber die Tiergeräusche, als da das ganze Schnarchen um mich herum. Mhm.
Sind wir beim Erholungs- und Entspannungsfaktor? Es ist ja so, dass wenn man mit dem Zelt oder mit dem Wohnmobil unterwegs ist, eigentlich die komplette Alltagsarbeit von zu Hause mitbringt. Betten machen, kochen, abspülen, Planung, Organisation, Wäsche. Man muss die ganze Familie unter Umständen verpflegen und dann geht das auch noch im Engen mit Gaskocher vielleicht noch, Dosensuppe und Fertignudeln. Ist das ein Spaß für Frauen insbesondere, die zu Hause sowieso immer die Last der Care-Arbeit haben und dann auch noch im Urlaub alles machen müssen?
Also da muss ich jetzt als Mann da mal einschreiten.
Sie haben gespült.
Ja, gespült.
Ich wollte sagen, die Männer spülen, das haben wir schon erfahren.
Und ich bin der Fan, meine Frau ist dann immer kurz davor zu sagen, so jetzt ist Ende mit dem Einkauf. Also ich kaufe gern Grillgeräte, Kochgelegenheiten, Dutch-Ofen und so weiter. Ich nehme also sehr viel mit, weil ich koche dann auch gern. Also ich stelle meine Flasche Wein neben dran und genieße das für mich mit einfachen Mitteln. Also nicht den großen Kocher, sondern mit der Gaskartusche, weil dann ist es mit wenig Aufwand betrieben. Weil das ist auch immer so eine Sache, man kann einen riesen Grill mitnehmen, aber das sind alles Ladekapazitäten, wo manchmal die Fahrzeuge auch gern überladen sind. Aber ich koche auch gern. Und das kann ich immer wieder auch beobachten auf Campingplätzen, dass viele Familien auch sagen zu uns, als gerade die Frauen, dass sie sagen, ja, ich gehe Camping, aber nur unter der Voraussetzung, dass ich nicht die gleiche Tätigkeit übernehme wie zu Hause. Also da kann man oftmals beobachten, wie Männer sich da angleichen, dass sie das Erlebnis haben, mit anderen Menschen zusammen zu sein, aber wie man dann auch zusammenkocht. Also gerade wenn wir unterwegs sind mit 3 Familien oftmals in Kroatien, sage ich jetzt mal, und dann grillen wir zusammen oder kochen zusammen oder gehen auch essen. Viele Campingplätze bieten ja auch Gaststätten an oder Restaurants und die werden auch sehr stark genutzt von Campern.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, diese Angebote, die es mittlerweile auch auf Campingplätzen gibt, dass man dort essen gehen kann, dass da eine Pizzeria ist oder ähnliches. Oder man, wenn man mit dem Wohnwagen oder Zelt da ist, hat man vielleicht auch noch seinen PKW dabei und kann dann auch ja irgendwo hinfahren, den Tag verleben und dann vielleicht auch dort essen. Also das Thema Verpflegung hat sich auch geändert in der letzten Zeit, dass da mehr Angebote auch direkt auf den Campingplätzen sind. Und ich kann das auch stützen, dass, wenn man das so beobachtet, dass sich auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten geändert hat, dass das auch nicht nur auf den Schultern der Frauen lastet. Mhm. Ne, das Kochen, sage ich jetzt mal.
Also mehr Camping für Männer, vielleicht hat das eine Dauerwirkung irgendwann mal, die bis zu Hause auch ankommt. Wer weiß. Lassen Sie uns mal über Camping und Umwelt reden. Auf einer Reise an die portugiesische Algarve-Küste werden von einem dieselbetriebenen Wohnmobil mit zwei Personen in etwa so viele CO2-Emissionen verursacht wie durch einen Flug nach Gran Canaria. Wie klimaschädlich ist Campen?
Also Camping hat natürlich genauso einen CO2-Abdruck wie andere Reiseformen, aber da kommt es sehr stark darauf an, da gibt es Untersuchungen dazu, wie weit reise ich und wie häufig wechsle ich auch den Standort. Das macht einen großen Unterschied, wenn ich jetzt vielleicht nicht so weit fahre, sondern ich fahre jetzt hier von Hamburg nach Mecklenburg-Vorpommern und bleib da vielleicht in Plau am See. Ist es natürlich keine große Belastung. Ne, als wenn ich jetzt zum Beispiel nach Südspanien fahre, ganz klar.
Die Mehrheit der Camper ist sowieso im Inland unterwegs, ne? Richtig?
Ja.
Ich glaube, da kommt es eben auch wieder ganz darauf an, was eben das Schöne ja am Camping ist, dass man da eben ganz individuell seine Reiseform finden kann. Und ja, da sind wir dann wieder beim, wie Sie gerade sagten, wenn man natürlich mit einem großen Wohnmobil dann irgendwie in Auslandsreise Algarve unterwegs ist oder ob man eben wirklich im vielleicht auch kleineren Bus oder nur mit Wohnwagen dann unterwegs ist oder eben ganz ohne fahrbaren Untersitz und eben wirklich wieder nur mit Zelt und Rucksack, da sind, glaube ich, dann eben die CO2-Fußabdrücke auch wieder ganz verschieden.
Also Ihrer war sehr gering beim Reisen, Frau Geils, vermute ich mal, oder?
Ich hoffe. Ich bin ja nicht die gesamte Strecke von Zypern bis ans Nordkap gewandert, aber ich bin tatsächlich nur nach Zypern geflogen und dann nur noch mit Bus, Bahn, oft per Anhalter gefahren. Da sollte mein Fußabdruck relativ klein geblieben sein, ja.
Es gibt ja auch mehr Anbieter, die Zero-Waste-Campingplätze offerieren, also Plätze mit Eco-Label auch. Ist das schon verbreitet und ist das überhaupt auch sinnvoll oder ist das vielleicht nur eine andere Art von Greenwashing, wie wir es so oft haben?
Da möchte ich aus der Sicht des Campingplatzes was sagen. Das beschäftigt uns aktuell. Energiekosten gehen hoch. Also wir müssen uns überlegen, wie können wir das alles stemmen für die Zukunft. Die Duschen, Warmwasseraufbereitung, aber auch die Entsorgung. Und da ist ja auch gerade ein großer Markt oder Diskussionsthema unter den Campern die Trenntoilette. Also ich kann meine Toilette mit Chemie füllen, damit das sich alles zersetzt. Oder ich kann den Weg der Trenntoilette. Also da gibt es verschiedene Formen jetzt. Und gerade auf den Publikumsmessen in Deutschland, wo ich jetzt dieses Jahr und letztes Jahr besucht habe, da kann man das beobachten, wie diese Stände, diese Anbieter auch angenommen werden, stark angenommen werden, dass sich viele bewusst machen, muss ich noch die Keule nehmen, die blaue Tablette oder grüne Tablette wird reingeschmissen und die Kläranlagen haben damit sehr viel Arbeit, das wieder zu filtern. Oder ich gehe dann einen anderen Weg, der Trenntoilette, das ist auch gerade zu beobachten, dass da auch viele Hersteller mittlerweile sich überlegen, das als Angebot oder als Zubehör bestellbar zu machen.
Kann man das als Campingplatzbetreiber forcieren?
Ja, gibt's schon teilweise, dass zum Beispiel auch Campingplätze das ausschließen, dass man seine Chemietoilette entleert, dass es so nicht geht. In Österreich habe ich das schon ein, zweimal erlebt, dass da ein Schild dran hängt, wenn Sie eine Chemie nutzen, können Sie es hier nicht entleeren. Also da gibt's schon eine Entwicklung, wo man beobachtet, dass der Campingplatz auch viele Anstrengungen machen muss, wie Brauchwasser für die Toiletten, dass das von Regenwasser genutzt wird und so weiter. Also diese Sachen, die stehen Solar. Da im Vordergrund. Und Solar natürlich.
Solar ist ein ganz großes Thema. Also sowohl bei den Campingplätzen als auch bei den Campingfahrzeugbesitzern, die auch natürlich Solar aufs Dach setzen können. Es gibt auch Markisen mittlerweile, die Solarelemente haben. Oder man stellt einfach ein Solarmodul auf. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, selbst Strom zu erzeugen. Es gibt auch einige, die sich Gedanken machen über die Biodiversität auf den Campingplätzen, weil ja doch, gerade wenn der Campingplatz naturnah ist, in die Natur eingegriffen wird. Und da wird versucht, zum Beispiel durch entsprechende Begrünung oder wenn es am See ist, den Schutz von Uferbereichen wirklich für Biodiversität auf dem Campingplatz zu sorgen. Also da gibt es auch Bemühungen.
Das ist das, was die Campingplätze machen. Wie ist es denn bei den Fahrzeugen, bei den E-Modellen? Da hakt es noch ein bisschen. Also alles, was irgendwie über 250, 300 Kilometer fahren soll, das ist schwierig, richtig?
Ja, einmal ist es die Reichweite und es ist die Anhängerlast, ne? Also das kommt noch dazu, dass nicht jedes E-Fahrzeug einen Wohnwagen ziehen kann. Deshalb sind zum Beispiel Zeltanhänger interessant für Besitzer von E-Fahrzeugen, weil die leichter sind als ein Wohnwagen. Also das Thema ist im Camping sichtbar schon, das Thema E-Fahrzeuge, auch im Wohnmobilbereich, aber die sind tatsächlich noch nicht so stark in der Reichweite.
Wenn wir mal wieder von den Fahrzeugen weggehen und vielleicht eher mal zum Zelt kommen, wobei das geht auch für Fahrzeuge, die Bauernwiese und der Stellplatz beim Winzer, die sind am Kommen. Also im Zuge dessen, dass viele Campinganlagen auch voll sind oder so ein bisschen freizeitparkmäßig und rummelig sind, auf der Suche nach was Individuellem findet man oft privat irgendwas. Ist das ein neuer Trend?
Also ich habe das zum Beispiel in England beobachtet, da habe ich 2 Jahre gelebt und wir haben ja auch schon gehört, in England, da kommt das Camping auch so ein bisschen her, Anfang des 20. Jahrhunderts und da gibt es tatsächlich auch öfter nochmal, dass zum Beispiel der Bauer wirklich ein Stück Land einfach eben zur Verfügung stellt und dass er dann wirklich einfach nur ein kleiner Briefkasten hinstellt, wo man dann irgendwie 5 Pfund reinschmeißt als Gebühr für sein Zelt und das dann wirklich einfach nur diese Wiese hat, manchmal noch so ein ganz kleines Toilettenhäuschen und wo man eben wirklich, so wie es eben damals war, einfach dann auf einer Wiese, meistens an einem schönen Fluss und das ist halt so wirklich ganz wieder zurück auf diese Anfänge und das habe ich zum Beispiel in England beobachtet oder auch in Australien war das auch öfter mal, dass man da eben wirklich dann auch in schönen Nationalparks, wo man eben sonst gar nicht übernachten darf, dass man da eben extra so kleine Stellplätze ausgewiesen hat, wo dann wirklich auf Vertrauensbasis man da einfach dann die Übernachtungsgebühr bezahlt hat und im Gegenzug aber auch wirklich nur meistens sogar so ein kleines Plumpsklo nur hatte.
Wie haben Sie denn auf Ihrer 2000 Kilometer Reise, Frau Geils, Ihre Schlafplätze gefunden oder haben Sie einfach alles fallen und liegen lassen in dem Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt kann ich nicht mehr laufen?
Da bekommt man irgendwann, kriegt man da einen guten Blick für. Also es war ja auch ein Grund, warum ich kein Zelt dabei hatte, war eben, dass das Wildzelten gerade Südeuropa fast überall verboten ist und eben einfach so bivakieren ist meist manchmal sogar gestattet oder eben auch eine Grauzone. Und ich hatte zum Schluss, wo ich mich auch dran gewöhnt hatte, hatte ich dann schon immer auch den Anspruch, mir besonders schöne Plätze dann zu suchen. Und ich habe aber, also wenn möglich, auch eigentlich nie auf irgendwie Privatgrund, sondern habe mir dann immer irgendwie kleines Waldstück neben einem Feld gesucht oder war, wie gesagt, sowieso häufig auf Wanderwegen unterwegs, wo dann zum Glück kein Privatgrundstück war.
Der Umsatz mit Outdoor-Ausrüstung steigt ja. Wer macht denn mit Camping die besten Geschäfte? Vielleicht eine Frage an Sie, Frau Sommer?
Ja, es gibt ja den direkten Umsatz mit Camping. Der war, glaube ich, bei 18 Milliarden Euro letztes Jahr. Das ist natürlich schon eine Hausnummer und den größten Teil machen sicherlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Hersteller auch von den Campingfahrzeugen. Das ist der eine Zweig, dann die Campingplätze selber, dann die Hersteller von Camping-Equipment und dann gibt es natürlich noch auch vor Ort die Geschäfte, die vom Camping profitieren, wie Restaurants oder Bäckereien. Anbieter von Freizeitaktivitäten. Also das ist breit gefächert, wer da praktisch profitiert vom Campingtourismus.
Wir haben schon dies und jenes erwähnt, was es inzwischen gibt beim Camping, was es vor 10, 20, 30 Jahren, was noch undenkbar war, also an Ausrüstung zum Beispiel. Welches Utensil darf denn bei Ihnen auf keinen Fall fehlen, wenn Sie in Campingurlaub fahren?
Das ist eine gute Frage. Ich überlege jetzt schon gerade.
Ich bin ganz schnell, bei mir ist es die Hängematte.
Bei uns sind es die Reisepässe, dass die auch immer dabei sind, weil das ist das Schlimmste, wenn wir außerhalb von Europa unterwegs sind, dass dann die Reisepässe nicht da sind. Da kommt eine gewisse Nervosität auf im Auto.
Frau Sommer?
Ja, es gab mal eine Umfrage, was tatsächlich das wichtigste Equipment für Camper ist, und das war die Kaffeemaschine, und ja, da bin ich dabei.
Okay.
Das stimmt.
Wo kriegen Sie denn Strom her?
Wir leider vom Campingplatz noch. Wir haben noch keine Solaranlage auf dem Dach.
Aha. Gibt bestimmt auch solarbetriebene Kaffeemaschinen schon,
bestimmt,
oder?
Bestimmt, garantiert.
Also der Trend ist auch da, dass viele Wohnmobilfahrer kommen zu uns auf dem Platz und sagen, sie wollen keinen Strom, also sie zahlen keine Strompauschale. Und dann fragen wir natürlich, ja, Kaffeemaschine. Und da gibt es natürlich die, wo mit dem Filter aufsetzen, mit heißem Wasser, das noch im Gas erst erwärmen. Aber es gibt auch die, wo die Solarzellen auf dem Dach haben und Umwandler, wo alles funktioniert. Die Kaffeemaschine, der Föhn, die sind komplett autark.
Ganz großes Thema übrigens, auch auf den Messen immer zu sehen beim Campen, ist das Thema autark sein, ne? Also mit der Stromversorgung, mit genügend Wasserversorgung, dass man wirklich ein paar Tage ja völlig frei ist, auch von Campingplatzbesuchen.
Ja, dann gibt es ja auch keinen Grund mehr, den Thermomix nicht mitzunehmen. Ich habe gehört, es gibt ja Leute, die das machen, das selbst stimmt, zum Campen. Lassen Sie uns mal zum Schluss kommen. Ich würde von Ihnen gerne wissen, Frau Sommer, welches sind denn die besten Länder, um campen zu gehen?
Oh, das ist eine schwere Frage. Denn Deutschland hat wunderschöne Ecken. Mecklenburg-Vorpommern ist ein tolles Campingland. Aber mein Herz liegt in Skandinavien, das heißt Schweden und Norwegen.
Da sind auch die Regeln noch ein bisschen loser, ja, als bei uns, ne?
Ja, genau. Da ist Wildcampen möglich und die Landschaft ist einfach wunderschön. Mhm. Und die Campingplätze sind meistens auch sehr gut. Und man muss noch nicht reservieren bei allen.
Aha. Wobei die Anwohner stellenweise auch schon schwer genervt sind, wenn die Camper quasi bis in den Vorgarten fahren, ne?
Ja, da muss man natürlich nachfragen, wenn man sieht, dass es Privatgrund ist. Da darf man natürlich nicht rauf. Also ja, da muss man natürlich sich ordentlich auch verhalten und die Spielregeln dann einhalten. Sonst ist es irgendwann so, dass das dann nicht mehr erlaubt ist. Das wäre sehr schade.
Mhm. Herr Bergerhoff, wo sind die schönsten Campingplätze, die saubersten, die idyllischsten? Also ich weiß, Sie wollen jetzt vielleicht keine Geheimtipps verraten, dann fahren alle hin, aber vielleicht gibt es ja doch was, was wir hier öffentlich machen können.
Ja, ich habe gerade bei der Frage schon überlegt, was könnte ich da als Antwort liefern. Wir entscheiden da immer im Familienrat und die Familie, die Kinder haben entschieden, Mensch, lass uns doch mal durch ganz Deutschland fahren. Also so 4 Wochen die Städte, die größeren Städte oder Gegenden von Deutschland zu besuchen, weil die haben immer wieder gesagt, wir fahren ins Ausland, aber wir kennen Deutschland noch gar nicht. Wir gehen auch nach Kroatien. Was begeistert mich da? Das ist die Landschaft, aber auch die Menschen, die Ruhe. Also wir sind sehr immer im Perfektionismus. Es muss alles perfekt sein. Und das ist ein Campingplatz. Da kommt alle 2-3 Tage das Wasser. Der ist noch nicht am Wasser angeschlossen, sondern kommt alle 2-3 Tage. Der LKW bringt so circa 15.000 Liter Wasser. Und das haben die Kinder mal, meine Kinder beobachtet. Und habe ich gesagt, ja, wenn ihr jetzt am Unverstand duscht, das ist auch Umwelt. Und das ist dann nochmal ein Extrem zu dem, was wir in Deutschland, was wir sagen, das ist ja alles selbstverständlich. Die Kinder sind gewohnt, der Wasserhahn aufmachen und es kommt unendlich Wasser. Das erleben die da anders und es ist sehr familiär. Das ist eine kleine Familie mit 10 Stellplätzen. Man kennt jeden Gast, wo da auf dem Platz ist. Und das ist für uns immer jedes Jahr das größte Erlebnis, das Highlight.
Ich traue mich jetzt gar nicht, Sie zu fragen, wo der ist. Müssen Sie aber auch nicht sagen.
Ich sage jetzt mal in Dalmatien.
Okay. Dann können wir uns jetzt alle auf die Suche begeben. Frau Geils, gibt es einen Ort, von dem Sie sagen, da will ich niemals im Leben jemals wieder hin zum Campen?
Niemals im Leben? Nein, also das, auf keinen Fall. Ich will auf jeden Fall tatsächlich mir Deutschland auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Mein absoluter, nicht Geheimtipp, aber Tipp für Camper ist auf jeden Fall nicht nur Kroatien, auch Slowenien gleich darunter, das Sotschertal. Unglaublich schöne Campingplätze. Und ich habe auf meiner Reise wirklich Deutschland ein bisschen vernachlässigt und habe da noch Nachholbedarf.
Mhm. Da können Sie sich ja mit Herrn Bergerhoff zusammentun oder Sie treffen genau, sich unterwegs. Natur, Freiheit, Abenteuer. Was reizt uns am Camping? Darum ging es heute im Forum bei SWR Kultur mit Heiko Bergerhoff vom Deutschen Campingclub Landesverband Württemberg, Johanna Geils, Freizeitwissenschaftlerin, Erlebnispädagogin und Abenteurerin und Christina Sommer, Professorin für Event- und Tourismusmanagement bei der EU Internationale Hochschule in Hamburg. Mein Name ist Marion Theis. Vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören.